Willkommen zum Makers and Manufacturers Podcast. Dieser Podcast basiert auf einer Veranstaltungsreihe in Berlin. Und in Berlin ging es uns immer darum, Maker und Manufacturer, also Menschen aus dem Maker-Movement, der Startup-Szene und der produzierenden Industrie zusammenzubringen. Wozu das unter anderem führt, erfahrt ihr jetzt bei uns hier im Podcast. Mit dem heutigen Gast konnte ich mir mit diesem jungen Podcast bereits einen wahrlichen Wunsch erfüllen. Und zwar hat der Gast heute ein Buch geschrieben, rund um das Thema Personal. Und dieses Buch war so wichtig für mich und mein damaliges Team, dass es uns geholfen hat, nicht nur den Fachkräftemangel zu beseitigen, sondern daraus auch eine Stärke zu entwickeln, Motivation zu entwickeln. Der Gast heute hat nicht nur dieses Buch, sondern viele weitere geschrieben, ist heute als Berater unterwegs für kleine und mittelständische Unternehmen und hat Wurzeln in der produzierenden Industrie. Daher passt das auch sehr schön zu uns in unserem Podcast. Jörg, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist.
Herzlichen Dank, Ludwig. Freut mich.
Du hast Wurzeln in der Industrie. Wie sehen diese aus? Was habt ihr gemacht?
Na gut, wir leben in einer Zeit, wo Digitalisierung voranschreitet und das heißt Disruption. Und ich habe also viermal in meinem Leben komplette Disruption, also Abbruch, Zerbruch, Neuanfang erlebt. Und mein Vater hat eine Schlosserei und hat die Kirchturmuhr repariert und Mopeds und dies und jenes. Ich habe daraus eine industrielle Fertigung gemacht mit Blechverarbeitung. Also wer zum Beispiel eine Bohrkiste zu Hause hat, wo die Spiralbohrer drinstehen und den Deckel macht man zu und dann sind die alle aufgeräumt und so. Das war also meine erste Tat. 120 Mitarbeiter hier in Gingen auf der Schwäbischen Alb, 120 in Michigan und sonst noch wo in der Welt. Also wir haben die komplette Bohrer- und Werkzeugindustrie mit Verpackungen versorgt. So, das ist meine Wurzel erstmal zur Industrie.
Das heißt, du hast das Unternehmen selbst, diese Produktion selbst begonnen und nicht übernommen als Geschäftsführer.
Das ist richtig. Wir haben das von kleinsten Anfängen auf. Wir haben etwa 80 Patente in diesem Bereich. Wir haben irgendwann hatten wir 65% Weltmarktanteil an diesen Produkten. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man global unterwegs ist und mit solchen Produkten, Industrieprodukten, ja. Mhm.
Okay, wow. Und wann begann diese Phase? Wann begann dieses Unternehmen? Wie alt warst du da?
Ja, 35 Jahre zurück. Und was dann aber passiert ist, ist halt, irgendwann einmal ist die Werkzeugindustrie aus Deutschland gewichen. Also in traditionellen Städten wie Remscheid, Solingen und so weiter, da ist nicht mehr viel da. Europaweit ist nicht mehr viel da. Auch in den USA ist nichts mehr da. Das ganze Geschäft ging nach China und mittlerweile ist es nicht mehr in China, sondern das ist in Laos, Kambodscha, Vietnam und so weiter. Da, wo die Tageslöhne noch bei einem Euro liegen, da kommen die ganzen Handwerkszeuge her. So. Und damit war die erste Disruption erledigt. Das Geschäft ist regelrecht um die Welt gewandert, ja. Nicht mehr hier.
Und in deinem Buch berichtest du auch davon, dass, auch wenn du heute so ein Mitarbeiter-Champion bist, darauf sprechen wir gleich, kommen wir gleich zu sprechen, du aber auch mal eine Phase hattest, wo die eigenen Mitarbeiter in deinem Team sehr unzufrieden waren. Was für eine Situation war das und welche Probleme gab es damals?
Na gut, wir waren damals in einer Phase, also wir haben unsere Maschinen besser gepflegt für unsere Mitarbeiter. Das soll ich mal überschreiben. Und in unserer Kleinstadt hier, 20.000 Einwohner, habe ich ein Gespräch mitbekommen. Da treffen sich zwei auf der Straße, die merken nicht, dass ihr Gespräch von mir mitgehört wird. Und der eine sagt zum anderen, sag mal, stimmt das, dass du bei dem Knoblauch arbeitest? Der sagt, ja klar, irgendwo musst du doch die Kohle herkriegen, oder? Und er sagt dann, naja, aber weißt du, warum ausgerechnet in dieser Firma? Wie tief bist du gefallen? Und dann geht das Gespräch weiter, so im Sinne von, das ist doch das Unternehmen, wo man ja, ein Kostenfaktor, der wegrationalisiert werden muss und so weiter und so weiter. So, und dann hat sich das Gespräch entfernt und ich bin dann zu unserer Geschäftsleitung, also wir waren damals zu viert in der Geschäftsleitung, gegangen und habe gesagt, wisst ihr, wie man in dieser Kleinstadt über uns redet? Und die sagten dann, klar, das ist ihnen bewusst. Und ich war also dann restlos geplättet erstmal. Und da haben wir dann angefangen, mal über die Qualität der Mitarbeiter nachzudenken und wie man Mitarbeiter begeistert, motiviert. Und daraus sind dann viele neue Dinge entstanden. Ja.
Und das habt ihr damals aus eigener Kraft entwickelt oder hast ihr damals auch Berater dazugeholt, um das zu meistern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist uns erstmal nicht sehr viel eingefallen. Wir haben eine Umfrage gemacht und haben gefragt, lieber Mitarbeiter, was hättest du denn gerne? Eine Mitgliedschaft, die wir da bezahlen im Sportverein oder, also ich weiß nicht mehr, was die Fragen waren, aber die Fragen waren ziemlich dumm. Und das Überraschende war dann, dass die Mitarbeiter gar nicht so sehr auf das Monetäre abgefahren sind, also auf das Geld, sondern mehr Dank, mehr Anerkennung, mehr Information, mehr Kommunikation. Also das war so der Wunsch. So, das war unser Einstieg in die ganze Geschichte. Später haben wir dann diese Umfragen immer wieder wiederholt und daraus ist ein wunderschönes Produkt entstanden. Ich nenne das mal Produkt 33 Rosen. Das sind also 33 Schritte hin zum Mitarbeiter. Was können wir tun, um dich zu begeistern?
Das Produkt habt ihr also selbst entwickelt und ich meine, es ist auch heute noch Teil eurer Produkt, eures Produktsortiments, ne?
Ja, ja, also das leben wir. Es gibt einen Gärtner der Rosen, denn solche Dinge verblühen auch mal und dann müssen neue Rosen müssen wieder gezüchtet werden und so. Also viele andere Firmen haben das auch übernommen. Ich habe eine ganze Sammlung hier bis hin zu 21 Monde, 25 Sterne und so weiter und so weiter. Also Unternehmen in der Tat sehnen sich nach solchen Modellen, eben wie werden Mitarbeiter zu Mitunternehmer? Denn das ist ja letztlich die Geschichte. Also wie wird aus mit Wissen wird mit Denken, aus mit Denken wird mit Lernen, aus mit Lernen wird mit Verantworten. Also diese Dinge, wie wird dieser Mitarbeiter zu einem Unternehmer? Denn das ist die Fitnesszone, die der kleine Unternehmer braucht. Er braucht den autarken, selbstständig handelnden, denkenden Mitarbeiter. Also keine Beamtenstruktur, sondern wie ein Startup. Viele Menschen, die mitdenken, die alles geben und einfach sich entwickeln. Ja.
Und dann habe ich, wie eben schon in der Einleitung beschrieben, ein Buch von dir gelesen, das heißt Das Geheimnis der Champions. Ist ein Ratgeber rund um das Thema Personalwesen. Und in dem Buch erzählt ihr im Grunde, habt ihr 30 Kapitel von 30 Unternehmen, die etwas beim Thema Personal sehr intelligent, sehr smart, sehr kreativ machen, um eben die besten Mitarbeiter zu finden und zu binden. Und innerhalb dieses Buches war ein Prinzip für mich einfach ausschlaggebend, das war diese ABC-Mitarbeiterstrategie. Was hat es mit der auf sich?
Na gut, also ich bin ein einfach denkender Mensch und für mich gibt es halt als Unternehmer zwei Themen. Das erste Thema ist das Thema Geschäftsmodell. Also ich muss einfach mal klären, wie verdiene ich mein Geld? Also was ist mein handfestes Problem, auf das ich eine handfeste Lösung anbiete? So, wenn das mal geklärt ist, dann bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage übrig. Also wenn das Geschäftsmodell mal klar ist, dann geht es nur noch um eine einzige Frage und die heißt, tja, das ist das Thema ABC, also die besten Mitarbeiter finden. Und die besten Mitarbeiter binden und begeistern. Also deswegen, das Geheimnis der Champions hat als Untertitel wie exzellente Unternehmen die besten Mitarbeiter finden und binden. Und wenn ich sage, ich habe viermal in diesem Leben Disruption, Abbruch erfahren und wir sind aber nie ernsthaft jetzt beschädigt, finanziell oder insolvent gewesen. Nö, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, also die Amerikaner sagen, right people in the bus, die richtigen Menschen im Bus, na gut, dann kannst du diskutieren und dann kannst du sagen, komm, links abbiegen, geradeaus, was weiß ich, wo immer. Diese Mitarbeiter sind ideenreich und sind so Sache, also so Startup-mäßig. Und das ist so das Ziel, die besten Mitarbeiter, in der Tat. Und das ist A, zieht den Karren, so haben wir das mal für uns definiert. B, geht nebenher. Und der C, der setzt sich halt oben drauf und lässt sich ziehen. Also anders übersetzt, der A ist der Mutmacher, der B ist der Mitmacher und der C ist der Wiesmacher. Da gibt es übrigens jede Menge Studien dazu. Und jährlich kommt ja auch Gallup mit der Studie. Wir haben in Deutschland derzeit 16 ist die neue Zahl, Prozent A-Mitarbeiter und dann haben wir 70% B, dann 15% C, also in Summe dann 100. So. Und das ist wie so eine Glockenkurve, also das Weiße sind B-Mitarbeiter und das ist bitter. Damit sind wir nicht die Besten in der Welt. Es gibt andere Länder, die deutlich besser sind. Ja.
Ist China besser?
Ist China besser? Das ist eine gute Frage. Die Chinesen haben eine ganz andere Ausrichtung. Also die nennen uns diese 9-to-5er. Ihr kommt um 9, geht um 5. Eigentlich sagen sie, ihr seid die 9-5-5. Und das ist dann 5 Tage die Woche. Wir sind die 9-9-6. Also wir kommen um 9. Wir gehen um 21 Uhr. Und wir machen das 6 Tage, Startup 7 Tage, aber wenn du im Großbetrieb bist, 6 Tage die Woche. Und dass ihr Abendland heißt, das ist eh klar, bei euch geht die Sonne unter, bei euch ist sie schon untergegangen. Es gibt keinen Grund mehr, nach Deutschland zu reisen, das war mal so. Aber toll, dass ihr hierher kommt, um zu lernen, wie das funktioniert. Also mit 40 Wochenstunden kann man nicht reich werden, das ist so. Die Überzeugung der Chinesen. Und das war's.
Die ging gleich nochmal ein. Was mir so gut gefallen hat bei dieser ABC-Strategie ist tatsächlich dieses A Mutmacher, B Mitmacher und C Miesmacher. Das war, hat in uns einfach diesen Wunsch damals geweckt, dass wir mehr Mutmacher im Team haben wollen. Wir hatten einige und konnten uns auch vorstellen, mehr von diesen zu haben. Und das war dann auch das Ziel, eine Basis zu schaffen, damit mehr A-Mitarbeiter zu uns kommen. Was auch sehr interessant war, war diese Klassifizierung für den C-Mitarbeiter. Jemand, der, selbst wenn er umsonst arbeiten würde, noch zu teuer wäre, aber kein schlechter Mensch ist, sondern nur auf dem falschen Spielfeld ist. Und das war für uns auch einfach ein Quantensprung, weil es uns erlaubt hatte, gewisse Kollegen und Kolleginnen aus der Perspektive zu betrachten und uns frei zu machen und eben eine Basis zu schaffen, die noch positiver ist. Und letztlich haben wir es dann tatsächlich auch geschafft, mehr A-Mitarbeiter bei uns ins Team zu holen. Und das basiert tatsächlich auf diesem Buch. Und darum, also ich habe das jetzt mindestens schon 15 Mal verschenkt und jetzt auch schon 3 Mal gelesen. Ich bin wirklich dankbar für dieses Buch, was du da mit deinem Kollegen geschrieben hast. Wenn du heute von Kunden eingeladen wirst, um das Thema Personal zu begutachten und zu verbessern. Wie ist dann da die Ratio zwischen A, B und C? Bei dem Kunden, der gewillt ist, der dich sucht, weiß, dass er ein Problem hat und dann auch auf euch zukommt und bezahlen möchte.
Also wenn man davon ausgeht, dass der normale Zustand in Deutschland diese 15, 70, 15, sage ich mal, ist, also 15% A, 70% B, 15% C, dann sind die Kunden, die uns einladen, in der Regel schon einen Tick besser. Also sag mal 20 A, 70 B, da ändert sich in der Regel nicht viel, da bleibt noch 10% C. So. Aber richtig ist natürlich, wenn du das ernst nimmst, das Thema, dann musst du irgendwann mal bei 80-20-0 sein. Also so heißen 80% A, 20% B, 0 C. Also wir in Deutschland, wir haben uns sehr, sehr mit den Bs zufrieden gegeben. Also in Amerika klingt das ganz anders. Also wenn Sie jetzt mal, wenn du den Chef mal von Google dir anhörst, der sagt, wenn es auch nur einem B-Mitarbeiter gelingen würde, in unser Unternehmen einzudringen, also wir haben knapp 100.000 Leute, wenn es nur einem B-Mitarbeiter gelingen würde, in unser Unternehmen einzudringen, dann wäre das, wie wenn wir uns einen Virus eingefangen hätten, kann man sich in diesen Tagen sehr gut vorstellen, Virus eingefangen hätten, dessen zu entledigen uns unendlich schwerfällt. So, also er sagt, wir sind eine reine AAA-Company und der B wäre bei uns unser Verderben. Also diese Klarheit. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn ich Google wäre und ich hätte 6.000 Bewerbungen auf jede offene Stelle, tja, dann würde ich das auch so tun. Aber Achtung, das ist noch nicht die Lösung. Ich kenne viele Firmen, die viele Bewerbungen auf offenen Stellen haben und trotzdem keine A-Companies sind. Also da braucht es mehr, da braucht es ein Bewusstsein, das zu wollen.
Das Bewusstsein, okay. Was über dieses Bewusstsein hinaus sind weitere Schwächen oder Umstände, die dazu führen, dass bei einem Unternehmen das eben so ist? Es ist einfach so dieser Wohlfühlbauch, den wir alle haben, dass wir uns gar nicht mehr bemühen müssen, dass wir kritische Dinge gar nicht angehen müssen. Oder ist es das Thema Führung immer noch nicht so sehr geschätzt wird? Das ist eher so Verwalten und Management anstatt Leadership.
Das ist natürlich alles ein Thema. Also ich habe das vorher mit großer Begeisterung gehört, als du, Ludwig, sagtest, dieser 10 Mitarbeiter bei euch im Haus, dass ihr da einfach mal gefragt habt, was ist deine Stärke, lieber C, was ist die Situation in unserem Unternehmen, und offensichtlich bringen wir Stärke und Situation nicht zur Deckung. So, und beim Nachbarn über der Straße oder wo immer, das ist mal egal, da gäbe es eine Situation, wo du mit deiner Stärke punkten kannst. Also das ist natürlich schon mal ein toller Ansatz, wenn man das so sieht. Aber wo halt die Silicon Valley Jungs und so viel klarer sind, ist, wenn es darum geht, mal den A unter die Lupe zu nehmen. Also Pareto, jeder kennt Pareto, richtig? 80-20-Regel. Und von 20% meiner Kunden kriege ich 80% der Aufträge und 20% meiner Mitarbeiter haben 80% der Krankheitstage, und so geht ja alles auf dieser Welt nach diesem italienischen Volkswirt Pareto. Und jetzt sagen die, naja, das heißt aber auch, dass 20% der Mitarbeiter für 80% des Erfolges zuständig sind. Boah, aha, also nehmen wir mal an, ich habe 10 Mitarbeiter und verdiene 100.000, am Ende bleiben übrig des Jahres bis 10. Dann heißt 2080, also 20% von den 10, das heißt 2 Mitarbeiter sind für 80% des Erfolges zuständig, also von den 100.000 machen die 2 Mitarbeiter machen 80.000. Boah, das heißt, da macht jeder 40.000 direkt zum Gewinn bei. Ja, das ist ja riesig. Auf der anderen Seite aber, 2080 heißt natürlich auch, dass die anderen 80%, also die 8 Mitarbeiter, eben dann nur kümmerliche paar Tausend machen. So. Und wenn man das einmal weiterdenkt, dann kommt man auf völlig neue Ideen. Also Google sagt, also ich hatte ein Interview, und das gibt es auch bei YouTube, mit dem obersten Personalboss von Google. Und der sagte dann, wenn ihr in Germany eine Mitarbeiter der Lohnerhöhung gibt von 20% oder so, dann denkt ihr, das sei was. Und dann seid ihr noch so raffiniert, und ihr sagt, dann komm, im ersten Jahr mache ich 10% und im zweiten Jahr nochmal 7%. Also bei 20%, 10%, 7%, 3%, dann sind sie 20% und dann ist er 3 Jahre fröhlich. Das würde bei uns in Kalifornien nicht mal ein müdes Lächeln auslösen, denn wir haben Jungs und Mädels, die sind sowas von schlau, die sind nicht nur Faktor 1, 2, 3 oder so besser, auch nicht Faktor 10, auch nicht Faktor 100. Und jetzt kommt der Clou, auch nicht Faktor 1000, sondern die sind Faktor 10.000 besser. Und ich war dann ganz bleich, als ich das zum ersten Mal mitgekriegt habe. Und ich sagte dann, ja, was habt ihr den lieben Gott persönlich jetzt in eurer, auf eurer Payroll? Und dann sagte ich, nein, natürlich nicht. Aber Es gibt halt Menschen, die können einen Algorithmus formulieren, der ist sowas von schlank und fehlerfrei und global einsetzbar und so weiter. Und von denen wenigen leben wir. So. Und deswegen machen wir uns sauerständig unsere Gedanken, was muss der verdienen. Es gibt einen Satz bei Google, der heißt Pay Unfairly. Wir zahlen scheinbar ungerecht, wir bezahlen immense Summen an solche Leute, die so gut sind. Also auf jeden Fall, wir haben voll erkannt, wer bei uns das Geld produziert und wer das Geld verbraucht. Also das ist so eine der Erkenntnisse in diesem ganzen Geschäft.
Wie kann man einen Mitarbeiter für das Recruiting verantwortlich machen? Ist das nicht unabdingbar eine Chefsache?
Also in der Tat, da wir es ja mit kleineren Firmen zu tun haben, typischerweise zwischen 20 und 200, ist das in der Tat, da haben wir es mit den Chefs zu tun. Und ich muss auch gestehen, also die Frage ist sehr, sehr gut. Also ich, Jörg Knoblauch, ich bin der Freund der mittelständischen Unternehmer, aber ich bin der Feind der Personaler. Also Personal ticken völlig anders. Was weiß ich, der Chef sieht den Max am Sonntagnachmittag bei seinem Spaziergang, wie er auf dem Fußballplatz steht oder wie er sein Haus nicht mehr baut oder was weiß ich was tut. Und er geht zu seinem Personaler und sagt, du Personaler, hallo. Das geht überhaupt nicht. Am Sonntagnachmittag, ich laufe da über den Berg und der Max spielt da. Das, also ich bitte dich, wir trennen uns von Max. Und der Personaler, der trennt sich dann aber nicht von Max. Der geht dann zu Max und sagt, du, also dass du das am Sonntagnachmittag tust, geht natürlich überhaupt nicht. Der Chef hat dich beobachtet. Aber, und er gibt ihm dann ein paar Tipps, wie er sich klüger verhalten kann und so. Also, das Recruiting wegzudelegieren ist nicht einfach. Aber es gibt natürlich Personaler, die denken wie Unternehmer. Und ein guter Recruiter tut das natürlich. Der schafft dann so 30, 40, 50 Mitarbeiter pro Jahr ran. Das ist so eine Größenordnung. Aber das, davon gibt es nicht so sehr viele. Ja.
Was empfiehlst du dann deinen Kunden? Einmal, das ist euer Einstellungsprozess. Aber was für ein Personal soll er dann noch neben sich haben, um das Thema zu managen? So HR, um halt die bestehenden Mitarbeiter zu begleiten und zu verbessern. Wenn du kein Personal im Team haben willst, welche Position empfiehlst du deinen Kunden dann neben dem Geschäftsführer?
Na gut, also dieser HR, Human Resource, dieser Personalmensch, der hat schon eine ganz, ganz entscheidende Verantwortung. In den Unternehmen, wo es klappt, ist der sowas wie ein Businesspartner. Also das soll heißen, der Chef geht typischerweise, irgendwann wird ihm klar, es gibt nur die zwei Fragen, von denen wir vorher sprachen. Das Thema Geschäftsmodell und das Thema beste Mitarbeiter. So, Geschäftsmodell hat er geklärt, jetzt geht es um das Thema beste Mitarbeiter. Also geht er zu seinem HR-Verantwortlichen, Personaler, und sagt, du, ich habe einmal mal nachgedacht, wir brauchen eine bessere Qualität. Und wenn ich noch weiter nachdenke, dann muss ich gestehen, du steigst in meiner Achtung jeden Tag, weil ich brauche dich, ich brauche dich. Also ob wir innovieren, also neue Produkte schaffen, ob wir uns Ausland stärker diversifizieren, ob wir, egal was wir tun, ich brauche dich jeden Tag. Ob ich meinen Fertigungsleiter jeden Tag brauche, ob ich meinen Controller jeden Tag brauche, ob ich und so weiter, das weiß ich nicht. Aber dich brauche ich. Komm an meine Seite und sei meine rechte und linke Hand. Und jetzt passiert in der Regel dann aber Folgendes, dass der Personaler ganz bleich wird vor Schreck und sagt, oh Chef, komm, bitte lass mich da hinten links in meinem Raum sitzen. Ich mache Löhne und Gehälter und das klassische Geschäft und so. Also dafür bin ich nicht gebaut. Also Personaler in diesen Tagen kriegen die Chance aufzurücken, aber nur wenige ergreifen diese Chance, also auf die Bühne zu treten und die Dinge in die Hand zu nehmen. Das ist so das, was ich beobachte. Und das Thema dafür als Businesspartner werde der Mann, der an meiner Seite ist.
Okay. Und dann liest man in deinem Buch, aber auch auf eurem Blog, dass es darum geht, auch Mitarbeiter zu binden und die Besten auch nicht weiterziehen zu lassen. Jetzt ist dein Co-Autor von dem Buch Das Geheimnis der Champions nach 7 Jahren weitergezogen. Meine Frage, kann man so etwas vermeiden oder ist es der Mensch, der weiterzieht und dann kann die Organisation so gut sein, wie sie möchte? Dagegen kann man nichts tun.
Na gut, also mein Co-Autor Benjamin Kuttler, das ist richtig. 7 Jahre stimmt nicht ganz, sind 8 Jahre, also nach meiner Rechnung zumindest. Aber es ist so ähnlich. Ist weitergezogen, das ist richtig, weil er einfach sagte, und das konnte ich nachvollziehen, du, ich will mal hinuntersteigen in die Niederungen des Personalers, also rumzurennen und Firmen zu beraten und aber mal ganz ehrlich, weißt, wenn du bestimmte Dinge noch nie gemacht hast, was für ein Personal- und Tagesgeschäft ist, also ich will mir jetzt einfach mal die Hände schmutzig machen. So. Und diese befreundete Firma EasySoft, die hat nun einen Personalverantwortlichen gesucht. Ist EasySoft eine tolle Firma. Also der Chef heißt Andreas Nau, das sind so 80 Mitarbeiter, die haben Kletterwände, die haben Rennräder, die Mitarbeiter duschen, Bowling, eine riesen Küche, wo die zusammen kochen und so weiter. Also hochinteressant, auch für die 5, 6, 7 Programmierer, die jedes Jahr brauchen, kriegen sie hunderte Bewerbungen. Also das ist einfach eine herausragende Firma. Und diese Position, genau, die hat er sich ergriffen. Mhm. Glückwunsch, Benjamin.
Okay. Dann habt ihr heute eine Beratungsdienstleistung, die erstmal damit begonnen hat, dass du damals eine Zeitplanung, meine ich, verkauft hast. Stimmt das? War das das erste Produkt, die Zeitplanung?
Ja, also wir haben, das hängt ja mit dieser Disruption zusammen, 4-mal.
Okay.
Als das mit den Werkzeugkisten dann weg war, war die Frage, was jetzt? Jörg Knobloch hat schon immer eine Liebe gehabt zur Zeitplanung. Es gab damals sogenannte Zeitplansysteme, also wer sich erinnert, Filofax und Type System und Success und wie die alle hießen. Und wir sind relativ spät eingestiegen in diesen Markt, da gab es schon 30 Hersteller, aber haben es dann doch in den Folgejahren hin zur Nummer 3 gebracht in Deutschland. Und die Firma hieß Tempus, wie sie heute noch heißt, Tempus, das lateinische Wort für Zeit. Das ist ein toller Name und unser Motto, Aufbruch zur Gelassenheit. Also ist richtig, ja, wir haben Zeitplaner verkauft und etliche 100.000 Kunden. Und wir verkaufen heute noch, wir haben heute noch ein paar zigtausend Kunden. Ja, aber das ist ein seit der Erfindung von Outlook im Jahr 2001 natürlich auch wieder so ein Geschäft, das disruptiert wurde, Abbruch. Ja.
Und darüber hinaus habt ihr heute weitere Produkte und Systeme, die verkauft werden. Das ist einmal Büro Kaizen, dann eben diese ABC-Strategie und Highway to Sell. Und als ich mich da schlau gemacht habe, sah das für mich so aus, dass weitere Produkte, dass diese weiteren Produkte zum Teil auch von deinen Kolleginnen erfunden und entwickelt wurden. Dann dachte ich mir, ist Tempus heute eine Plattform für Berater, die eben auch diesen unternehmerischen Schwung haben, Ideen haben, Produkte entwickeln wollen? Seht ihr oder siehst du dich mit der Beratungsfirma auch als Plattform für solche Möglichkeiten?
Nee, das würde ich eigentlich so nicht sehen. Also eine Plattform ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wenn jemand sagt, ich bediene mich einer Suchmaschine, weil ich irgendwas suche, dann landet er zu 98% bei Google. Das heißt, das ist eine Plattform. Wenn jemand ein Buch sich besorgt und er geht nicht in den stationären Buchhandel, dann ist er zu ganz hohen Prozentsatz bei Amazon gelandet, wenn jemand und so weiter. Das sind echte Plattformen. Aber es gibt Plattformen, die hier unbekannt sind. Was weiß ich, mein Freund Erwin Balles, Geschäftsführer der Maschinenringe. Es gibt etwa 80.000 Bauern in Deutschland und die Maschinenringe tun alles für Bauern. Also der braucht einen Mähdrescher, aber nicht das ganze Jahr. Nur 3, 4 Tage, dann ist er durch mit seinen 10 Hektar. Oder braucht Düngemittel oder braucht ein Auto, eine Versicherung. Und mein Freund Erwin mit seinen 200 Mitarbeitern bietet jetzt einfach alles für Bauern. Also wenn du Bauer bist, kommst du an Erwin nicht vorbei. Und Erwin hat sogar Bauer sucht Bäuerin, Heiratsvermittlung, alles. Also es gibt tausende Anbieter, die an Bauern was verkaufen wollen. Auf der anderen Seite gibt es 80.000 Bauern, die Bedarf an alle möglichen haben und mittendrin sitzt Erwin und befriedigt diesen Bedarf. Fantastisch. So, also von einer solchen Plattform träumen viele von uns. Ich auch. Aber also für unseren Fall wären wir dann noch weit, weit weg. Und man muss natürlich sagen, so toll es ist, Plattformen zu haben, es gelingt nur wenigen.
Aber stimmt es denn, dass diese anderen Produkte, die ihr auch vertreibt, dass die von deinen Kollegen entwickelt wurden? Und dass die auch dann teilweise da Geschäftsführer sind?
Das ja, das ist richtig.
Genau, das passt. Weil was mir gefiel, war der Gedanke, dass anscheinend eine bestimmte Zahl von Leuten in deinem Team eben auch tatsächlich unternehmerisch sind und das dann auch aktiv neben der Beratung betreiben und dadurch eigentlich auch tatsächlich Unternehmer sind, die andere Unternehmen beraten. Weil diesen Claim haben ja viele Beratungsunternehmen. Dann hast du da aber oftmals die typischen Berater. Und bei euch sehe ich jetzt zumindest 4-5 Produkte, wo zum Teil auch Kollegen, Geschäftsführer und Eigentümer sind. Und das ist dann wieder so ein anderer Schwung.
Absolut, ja. Also, dass Mitarbeiter und Halt ihre eigenen Dinge entwickeln und vermarkten und so, das ist Ziel der Aktion. Das ist richtig. Zur Plattform gehört halt in erster Linie meines Erachtens, dass man eine gewisse Monopolstellung hat. Die haben wir mit Sicherheit nicht. Und es gehört auch dazu, diese Datenmengen, die dann verarbeitet werden. Also wenn wir in Silicon Valley gehen, dann besuchen wir eine Großwäscherei. Und das ist die größte Wäscherei im Großraum San Francisco. Aber interessanterweise, Rinz hat keine einzige Waschmaschine. Rinz hat auch noch nie einen Knopf angenäht. Rinz hat noch nie die Hose geputzt. So, wieso sind sie dann die größte Wäscherei? Na gut, deswegen, weil sie hunderte kleine Wäschereien unter Vertrag haben. Also so wie Uber kein Auto hat, so wie Airbnb kein Hotelzimmer hat, so hat halt Rinz auch keine Waschmaschine. So, wir essen oder lassen uns das Essen liefern von Leuten, die selber keine Küche haben. Aber was macht sie so unentbehrlich? Sie haben die Daten. Sie kennen die besten Restaurants, lassen die für sich kochen, kennen uns als Kunden und unsere Bedürfnisse und schlagen die Brücke. Also immer wieder dieses Thema Daten. Und das, was vor 20, 30 Jahren das Thema Öl war, also wir dachten ja irgendwann einmal, die Welt gehört den Scheichs. Heute sind die zum Teil schon ziemlich arm dran. Aber also das Öl ist nicht mehr der Dollarersatz, aber Daten, das ist das Thema der Zukunft. Also wer die hat, der entwickelt sich in Richtung Plattform.
Und ihr bietet als Berater, also als Tempus auch diese Geschäftsurlaube an in Silicon Valley, nach Shenzhen und Israel. Wie viele von diesen Reisen habt ihr schon gemacht?
Na gut, wir haben jedes Jahr ein paar hundert Unternehmer, die wir in diese Länder bringen. So eine Reise dauert typischerweise eine Woche. Und wir sind bei den Großen, bei den Apples, den Googles, den Teslas, den Airbnbs und so weiter. Aber wir sind auch bei Mittelständlern, kleinen, bei Startups, sehr bewusst bei Startups, weil genau das für verkrustete Mittelständler es zu lernen gilt. Und das sind also einfach Quellen der Inspiration und nicht nur Inspiration, sondern auch in Richtung Digitalisierung. Also wenn einer sagt, du, ich bin nicht so sicher, ob es mein Unternehmen in 5 Jahren noch gibt, denn die Margen werden kleiner, die Umsätze gehen zurück, dann ist der Zeitpunkt da, wo man dringend eine Digitalisierungsstrategie braucht und das leisten solche Reisen.
Ja, unglaublich wichtig, vor allem für diejenigen, die sich allein nicht trauen würden, so eine Reise mal zu starten. Trackt ihr im Nachgang, was eure Mitreisenden anschließend intern bei sich im Unternehmen auch verändern? Welche Eindrücke, Veränderungen verursacht haben?
Ja, das ist schon so ein wichtiges Thema. Also ich sage noch was zu dem Trauen. Trauen ist nicht das Thema. Weißt, es gibt Menschen, die waren in Kalifornien im Urlaub und die sagen, du, ganz eigenartig, ich bin von Los Angeles mit dem Auto nach San Francisco gefahren und wenn ich mich erinnere, dann kam sogar irgendwann mal ein Autobahnschild, da stand drauf Next 3 Exits Palo Alto. Und Palo Alto ist doch das Herz des Silicon Valley. Aber dann 15 Minuten später war ich schon in San Francisco. Habe ich jetzt was übersehen? Und dann gibt es andere, die sagen, ja du, also weißt, endlich war ich im Apple Headquarter in Cupertino oder in Mountain View mit Google oder irgendwo. Und dann wollte ich nur ein Foto von außen machen. Und dann kam schon einer daher und hat gesagt, stopp hier, keine Fotos, weg. Und hat mich vertrieben. Ich bin nicht einmal bis zu einer Party oder so gekommen. So, also man braucht Beziehungen, um dorthin zu kommen. Das ist so die Geschichte. Und die Frage, tracken wir das? Ja, wir machen sogenannte Zukunftstage oder Silicon Valley Mindset-Tage und wie das alles heißt. Da bringen wir die Reisenden wieder zusammen, da berichten die von ihren Erfahrungen und Erfolgen. Und mittlerweile haben sich sogar deutschlandweit solche Gruppen ergeben, die sich regelmäßig treffen, um sich auszutauschen. Ja, also die Nacharbeit ist uns wichtig. Da passiert das Entscheidende. Ja.
Und was ist so die größte Veränderung, die zuerst stattfindet? Ist es das per Du vielleicht oder dass Büros anders aussehen können, mehr Wohnzimmercharakter haben können?
Größte Veränderung, denke ich, ist das Thema Schnelligkeit. Also es gibt halt so ein Thema im Silicon Valley, das heißt alles Faktor 10. Weißt, wenn du da sagst, ich brauche so und so lange, dann lachen die da nur und sagen, nein, es muss 10 mal schneller gehen. Wenn du sagst, ich will das verdienen, dann lachen die nur, also du mach einfach nochmal eine Null dran. Guck, was passiert. Wenn du, also das Thema Schnelligkeit ist das zentrale Thema dort. Und es gibt noch viele andere Themen. Vor allem auch diese Unkompliziertheit. Also das passt jetzt mit dem Du. Genau, weißt, ich helfe dir und du hilfst wieder jemand anderem. Und wenn der auch wieder jemand hilft, hilft mir am Ende doch auch wieder jemand. Wir alle sind wie eine große Familie. Also ich bin ein sehr christlich gesunder Mensch. Ich lese jeden Tag in der Bibel. Und manchmal, also man verzeihe mir den Vergleich, aber denke ich, wenn ich so im Neuen Testament lese, da stehen da Sätze, seht, wie sie sich einander so lieb hatten. Also eine gewisse Ähnlichkeit zum Silicon Valley ist das. Aber wenn das Silicon Valley nichts mit dem Himmel zu tun hat, überhaupt nicht. Aber die Menschen sind voreinander da und sorgen voreinander und Freundschaften sind intensiv und also das beflügelt unsere Teilnehmer. Also nicht, das gehört mir und da lasse ich dich nicht reinleuchten und was wäre, wenn du die Idee klaust oder so. Also das ist dann dem Fall. Ja.
Würde es für euch nicht ausreichen, die Berliner Startup-Szene zu besuchen?
Jo, das habe ich versucht. Und also nicht die Berliner, sondern die Münchner Startup-Szene. Ich habe wohl 2 Reisen organisieren, eine in den Süden, eine in den Norden. Ich habe geworben, wie verrückt, und am Ende waren wir 10, 12 Leute in einem kleinen Bus. Nein, also das hat irgendwie nicht funktioniert. Das kann an meinem Versagen liegen, aber Silicon Valley und vor allem, du hast vorher den Namen Shenzhen genannt, den kennt nicht jedermann, aber das ist diese Hongkong vorgelagerte Stadt, die früher mal 6.000, 8.000 Einwohner hatte, heute 21 Millionen, die erste Smart City in the world, also eine Stadt, also jedes Mal, wenn ich aus Shenzhen zurückkomme, und durchaus auch in große Städte wieder komme, wie New York, aber New York ist eine alte, klapprige Stadt, auch Hongkong oder so, die früher so modellhaft waren. Also Shenzhen ist einfach der Hammer. Ja, also das hat nochmal eine völlig andere Qualität.
Was gefällt dir besser, Shenzhen oder Silicon Valley? Oder was findest du ist eher zeitgemäß? Was denkst du, sollten sich deine Kunden genauer anschauen?
Mhm. Also Shenzhen hat halt, oder China insgesamt, hat im Silicon Valley die Gefolgschaft aufgekündigt. Also früher war das so, gedacht wurde im Silicon Valley, produziert wurde bei, ja, Foxconn hat 460.000 Mitarbeiter in Shenzhen oder so, da haben die Apple-Geräte alle zusammengekriegt. kleben. Aber das ist vorbei. China sagt, wir wollen ohne Silicon Valley groß werden und wir schaffen das. Und Donald Trump hat das Seinige dazu geleistet, dass das auch diese Abnabelung gelingt. Es war zwar anders gedacht, aber jetzt ist es so. Und deswegen, wenn du einmal im Silicon Valley warst, geh sofort mal anschließend nach Shenzhen. Und die nächsten Jahre ist das das Thema. Ja, das ist das Thema.
Jetzt bist du seit Jahrzehnten Berater. Beauftragst du für dich selber oder dein Unternehmen auch Berater?
Ja, das ist so. Genau.
Für welche Aspekte?
Bitte?
Für welche Aspekte? Hast du eine Art Motivationscoach für dich persönlich oder jemanden als Sparringspartner, um deine Performance zu beurteilen?
Ja, also ich habe vor allem sehr viel von so, ich habe selber für mich auch eine Gruppe gegründet, so eine Mastermind, wo keiner was bezahlt. Das sind nur Unternehmer und wir treffen uns viermal im Jahr, eineinhalb Tage. Und ich denke, jeder Unternehmer sollte so eine Gruppe haben, wo er sich freuen kann und weinen kann und seine Pläne zeigen kann und auch mal seine Beerdigungspredigt oder was immer so ihn gerade plagt und wo einfach totales Vertrauen ist. Und das viermal im Jahr, eineinhalb Tage, boah, ist das gut. Wir organisieren auch solche Veranstaltungen, aber das habe ich für mich selber. Das gönne ich mir, ja.
Und bei euch im Unternehmen?
Bei uns im Unternehmen, das ist natürlich sehr, sehr vielfältig, ja. Aber alle Bereiche bei uns organisieren solche Masterminds, weil du brauchst einen Mentor, du brauchst einen Coach. Also die Schnelllebigkeit dieser Zeit hier erfordert, dass man sich mit guten Leuten umgibt, die dieses Tempo mithalten.
Eine abschließende Frage. Welches Seminar, Coaching oder Buch war besonders prägend für deine Entwicklung?
Also ich bin nicht ganz so gut wie Elon Musk. Elon Musk sagt, also Chef von Tesla sagt, ich lese jeden Tag 300-400 Seiten. Jeff Bezos, der Chef von Amazon, sagt, ich lese jeden Tag 500 Seiten. Und an Tagen, wo ich sehr beschäftigt bin, da lese ich dann 400 Seiten. Das ist immer noch ein Buch, eineinhalb Bücher. Also was hat mich geprägt? Das erste Buch, was mich richtig gut geprägt hat, war 1982 Tom Peters, P-E-T-E-R-S, auf der Suche nach Spitzenleistungen. Boah, der alte Peters ist mittlerweile irgendwas mit 90 Jahre alt und schreibt immer noch gute Sachen. Aber dieses Buch war der erste Management-Klassiker, das sich auch über 1 Million verkauft hat. Und fortan war Management was Faszinierendes. So. Heute als älterer Mensch lese ich die Bibel. Und auch viele andere Management-Bücher. Jeden Tag blättere ich. Aber ich sag mal so, in einer Hand Bibel, in der anderen Hand die Wirtschaftswoche. Da ist man ganz gut gerüstet.
Super, perfekt. Jörg, vielen lieben Dank.
Also. Ebenso. Herzlichen Dank und fröhliches Arbeiten.